Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Tina Hüttel
und André Zanto. Schönen guten Tag. Seit 4,5 Jahren dauert der vergessene Krieg im Jemen nun schon an. Und endlich werden die Stimmen lauter, die ein Ende fordern.
We all know that humanitarian aid.
Wir wissen alle, dass humanitäre Hilfe nicht genug ist. Wir brauchen konkret eine politische Lösung. Wir müssen diesen Horrorkrieg beenden. Jetzt, nicht morgen. Jetzt.
Now, not tomorrow. Now.
So Christos Stylianides, EU-Kommissar für humanitäre Hilfe im April. Jetzt haben wir Oktober. Offenbar hat keiner der Akteure zugehört. Im Gegenteil, der September war jetzt laut UN-Angaben der gefährlichste in diesem Jahr für Zivilisten im Jemen. Fast 400 Kinder, Frauen und Unbeteiligte wurden getötet oder verwundet.
Insgesamt hat der Jemenkrieg bisher über 230.000 Opfer gefordert. Das ist das Ergebnis der Universität Denver im Auftrag der UN. Denn hier zählen nicht nur die Getöteten durch Waffen dazu, sondern auch, wer infolge des Krieges verhungert ist, krank wurde oder es nicht mehr ins Krankenhaus geschafft hat.
Im Jemen spielt sich also eine der weltweit größten Katastrophen ab, die wir hier allerdings kaum wahrnehmen, weil Journalisten kaum reinkommen zum Berichten. Und die Opfer nicht rauskommen, zum Beispiel um nach Europa zu flüchten. Der Jemen ist abgeriegelt durch Saudi-Arabien. Wie lässt sich also erfahren, was dort los ist?
Wir haben Dorothea Müller gefragt. Sie wohnt in Dresden, ist ausgebildete Hebamme und hat 7 Monate im Jemen in einem Krankenhaus gearbeitet, das sich auf Frauen, Schwangere und Kleinkinder spezialisiert.
Das ist natürlich schwer, wenn man die in Anführungsstrichen gerettet hat mit dem ganzen Team. Und danach so 2, 3 Tagen sagen muss, okay, jetzt darfst du mit deinem neugeborenen Kind nach Hause. Und da man oftmals auch schon eine Trauer in den Augen sieht, ne, und eine Verzweiflung, weil die eben in ein Zuhause gehen, das vielleicht aus Plastikplanen besteht oder aus einem Bretterschlag oder direkt an der Front ist, wo man nie weiß, ist man vielleicht das nächste Opfer vom Krieg, die Kinder, ne? Wie versorgt man die? Und jetzt ist da ein neues Neugeborenes da und es ist schon viel Verzweiflung auch. Und auch auf meiner Seite war da viel Verzweiflung.
Verzweiflung und inzwischen auch Wut, wenn sie etwa Berichte im Spiegel liest über deutsche Waffenexporte an die Vereinigten Arabischen Emirate, die auch im Jemen Kriegspartei sind und das Land weiter zerstören, was Dorothea Müller ursprünglich einmal als Urlaubsziel im Kopf hatte.
Ich habe eine sehr gute Freundin, die im Jemen viel gereist ist und immer total begeistert zurückkam. Also es war natürlich jetzt schon viele Jahre her. Und die hat mich so ein bisschen angesteckt und ich dachte, oh, Jemen, das wird mich total reizen, da mal hinzugehen. Und dann kam leider der Krieg und dann war Reisen ausgeschlossen. Und ich habe da in der Zeit schon mit Ärzte ohne Grenzen gearbeitet. Und es war dann so ein bisschen in Anführungsstrichen auf meiner Wunschliste, doch mal irgendwie dann auf diesem Wege in den Jemen zu gehen und Gutes zu tun oder einfach Hoffnung irgendwie so ein bisschen vielleicht zu verbreiten.
Sie waren ja dann in der drittgrößten Stadt, der Stadt Taiz, stationiert. Die eine Hälfte ist von Houthi-Rebellen kontrolliert, die andere von Regierungstruppen der jemenitischen Exilregierung. Wie leben denn die Menschen in dieser Stadt und bewegen sie sich?
Ja. Also in dem Teil, in dem ich war, in der Houthi-Rebellen-Gegend quasi, das war früher eigentlich so ein Stadtrandbezirk, der sich jetzt durch diese Teilung, durch diese Frontteilung zu einer wirklich großen Stadt entwickelt hat. Also mit einer Infrastruktur ein Stück weit. Dort versuchen die Leute natürlich irgendwie eine Normalität aufrechtzuerhalten. Also es gibt Märkte, es gibt Schulen, es gibt auch Krankenhäuser, die halt mehr oder weniger funktionieren und ja, es wird versucht, einen Alltag zu leben, ganz egal, ob man mitten im Krieg ist oder nicht, aber die Menschen versuchen daran festzuhalten, dass es irgendwo auch noch ein Stück Normalität geben soll.
Können die wechseln zwischen den Vierteln?
Nee. Es kann lebensbedrohlich sein, zu wechseln von der einen Seite auf die andere und es ist auch nicht mehr eine direkte Verbindung möglich. Also es ist, wenn man auf die andere Seite möchte, ist es eine Reise von 5 bis 8 Stunden. Ne? Was früher vielleicht 10 Minuten war, ist dann heute einfach 5 bis 8 Stunden Reise, die lebensgefährlich ist, weil man eben durch Checkpoints wechseln muss und einfach auch auf die andere Seite wechseln. Da wird man natürlich viel hinterfragt und es ist eher so, dass man sich fast eigentlich durchschmuggeln müsste. Also es ist nicht so, dass man da einfach mal ganz kurz rüber kann und andere Familienangehörige oder so besuchen, falls da eine Trennung stattgefunden hat.
Haben Sie das gemacht, mal auf die andere Seite?
Nee, also wir waren tatsächlich das internationale Team. Wir waren eigentlich nonstop in der Klinik und haben dort gelebt und gearbeitet und durften tatsächlich auch uns nicht frei bewegen in der Stadt. Genau, und daher war ausgeschlossen, dass wir auf die andere Seite gehen.
Sie haben von Alltag gesprochen. Wie sieht denn der Alltag aus für die Menschen dort im Kriegsgebiet, genau an der Grenze eben zwischen den Konfliktlinien?
Es ist schon so, dass die Frauen natürlich besorgt sind, wo bekommt man Essen her, wo bekommt man sauberes Trinkwasser her, wie kann man irgendwie schaffen, dass die Kinder vielleicht noch zur Schule gehen, wenn die gerade offen ist. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn gerade Bombenanschläge waren, ist natürlich die Schule zu und versuchen, wenn Kinder krank sind, die irgendwie gesund zu pflegen. Ich denke, das ist so ein bisschen der Alltag eigentlich von den Familien, Sorge und versuchen trotzdem optimistisch zu bleiben.
Sie haben jetzt schon von den kranken Kindern gesprochen. Sie haben in einem Krankenhaus gearbeitet, das sich auf Frauen und Schwangere und auch Kinder unter 5 Jahren spezialisiert hat. Was war das für eine Klinik?
Ja, also es war tatsächlich eigentlich gar keine Klinik. Es war ein früheres Hotelgebäude, das dann zur Klinik umgemünzt wurde, und Ärzte ohne Grenzen hat es tatsächlich da die Infrastruktur aufgebaut, hat dieses Hotel umgebaut, und wir haben dann beschlossen, dass wir eben nur Frauen und Kinder unter 5 behandeln können, aufgrund einfach unserer auch ein Stück weit Limitierung in der Kapazität. Also es war eine große Klinik mit 4 Stockwerken, aber eben nur in einem Rahmen möglich mit Frauen und Kinder unter 5.
Wir stellen uns das jetzt hier so geordnet vor, weil wir deutsche Kliniken kennen, aber ich nehme an, das sah ein bisschen anders aus da. Was haben Sie genau gemacht, und war das hoffnungslos überfüllt? Oder?
Genau, also es war tatsächlich hoffnungslos überfüllt. Man kann sich das vorstellen wie ein bisschen, ich sag immer, es fühlt sich ein bisschen an wie auf dem Markt. Es ist einfach immer sehr viel Leben in einem Krankenhaus, viele, viele Menschen und oftmals viel durcheinander, weil man eigentlich immer zu wenig Betten hatten. Wir hatten eigentlich immer zu viele Patientinnen, und es hat dann so ausgesehen, dass wir um die Kliniken relativ großes Gitter quasi hatten, und da standen Leute, die versucht haben, Crowd Control zu machen, wie wir es genannt haben, also wirklich nur Patientinnen mit einem Angehörigen reinzulassen. Die haben sich dann auf eine Bank gesetzt, und dann kam Krankenschwester oder Hebamme und haben ein bisschen versucht rauszufinden, warum kommt die Frau, warum kommt das Kind, was ist so nötig, und haben die dann so ein bisschen gelotst in die Abteilung, in die sie dann quasi gehört haben. Und das kann man sich so vorstellen, ich war verantwortlich eben für alles, was mit Schwangerschaft, Geburt und danach zu tun hatte, und dem OP. Da hatte ich 2 ganz große Kreissäle, in dem jeden Monat ja so knapp 1000 Kinder zur Welt gekommen sind, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber so um die 1000. Und hatte nebenbei noch eine Station, die quasi wie als Ambulanz, man sich die vorstellen kann, in der die Vorsorgen stattgefunden haben, Verhütungsgespräche, Beratungsgespräche. Falls eine Frau nach der Geburt Sorgen hatte, konnte die dort auch hinkommen. Und das waren pro Tag so um die 50 bis 100 Patientinnen, die da kamen. Also es ist wirklich ständig viel los gewesen, genau.
Sie haben aber die dramatischen Fälle gerade schon erwähnt. Ich nehme mal an, wer nicht muss, geht unter solchen Umständen auch nicht in die Klinik, sondern bekommt zu Hause sein Kind. Aber es gibt im Jemen viele unterernährte Frauen oder Hungersnot, und gerade die Kindersterblichkeit ist hoch. Ich nehme an, da haben Sie auch einiges aushalten müssen.
Genau, es war ganz gut gesagt, dass im Jemen kommen eigentlich über 90% der Kinder zu Hause zur Welt mit einer traditionellen Hebamme oder einfach auch nur der Schwiegermama oder einer erfahrenen Frau im Dorf. Und nur wenn es Komplikationen gibt, wird die Frau in die Klinik gebracht. Und das wurde vielen Frauen zum Verhängnis, weil eben die Fahrt sehr, sehr gefährlich einmal ist durch die Checkpoints. Wenige Kilometer können viele, viele Stunden dauern, weil man gestoppt wird. Man weiß nicht, darf man weiter, darf man nicht weiter. Und wenn die dann bei uns ankamen, waren die dementsprechend in oftmals sehr lebenskritischen Situationen, entweder die Frau oder eben das ungeborene Kind oder vielleicht auch das Kind, das auf dem Weg geboren ist oder so. Also ich würde sagen, dass so jetzt mal so grob geschätzt so um die 2/3 an Frauen, an Patientinnen, die ankamen, sehr lebensbedrohlich krank waren. Und das ist schwer auszuhalten, wenn man quasi nonstop auf dem Stressniveau arbeiten muss.
Dorothea Müller, Hebamme in Dresden, vielen herzlichen Dank. Sie hat sich Zeit für uns genommen, trotz Rufbereitschaft. Jetzt hatten wir Glück, dass keine Geburt dazwischen gekommen ist. Mit den Kolleginnen ist sie regelmäßig noch in Kontakt und in Gedanken oft im Jemen, wo sie bald wieder hin will.
Katar liefert Kampfjets, Ägypten schickt Kriegsschiffe, die USA ihre Geheimdienstunterstützung und Saudi-Arabien unter anderem tausende Soldaten. Das ist eine gigantische Materialschlacht im Jemen, die da aufgefahren wird.
Insgesamt, so haben wir mal durchgezählt, sind fast 20 Konfliktparteien involviert. Da kann man leicht den Überblick verlieren. Deshalb haben wir unseren Korrespondenten für die Region, Carsten Kühntop, gebeten, der zwar nicht ins Land rein darf, weil die Saudis den Zugang zum Jemen blockieren, uns aber doch mal die wichtigsten Akteure des Jemenkriegs zu erklären.
Die Houthis, intolerante Rebellen im Norden.
Die Gruppe Ansar Allah formierte sich im bergigen Norden in den späten 90er Jahren als eine politische und bewaffnete Revival-Bewegung der Saiditen. Die Saiditen werden im Islam den Schiiten zugerechnet, stehen theologisch allerdings sunnitischen Rechtsschulen näher. Nach ihrem Gründer wird die Bewegung gemeinhin die Houthis genannt. Gegen den damaligen Präsidenten Saleh, dem die Houthis massive Korruption vorwarfen, führten sie mehrere Guerillakriege. Saleh stürzte im Zuge des arabischen Frühlings. Sein Nachfolger Hadi erwies sich als unfähig und glücklos. 2014 überrannten die Houthis die Hauptstadt Sanaa. Hadi musste fliehen. Derzeit kontrollieren die Houthis vor allem den Norden und das Zentrum des Landes. Ihre Herrschaft ist intolerant. Kritikern und unabhängigen Journalisten drohen stets Repressionen. Regelmäßig warfen und werfen internationale Organisationen den Houthis Verstöße gegen die Menschenrechte und Kriegsverbrechen vor. Welches langfristige politische Ziel die Houthis im Jemen letztlich verfolgen, ist nicht klar.
Der Iran, mit den Houthis die Saudis ärgern.
Der Iran sieht die Houthis als Teil seiner regionalen Achse des Widerstands gegen Saudi-Arabien und die USA. Dieser Achse gehören beispielsweise auch Syrien unter Bashar al-Assad und die Hisbollah im Libanon an. Die Houthis haben im Laufe der Jahre enge Beziehungen zu Teheran aufgebaut und Elemente der revolutionären Ideologie des Iran übernommen. Die iranische Führung benutzt die Unterstützung für die Houthis als ein Werkzeug, um gegen den regionalen Erzrivalen Saudi-Arabien zu sticheln. Wie weit diese Unterstützung tatsächlich geht, ist jedoch umstritten. Im Laufe des Kriegs sind die Houthis immer näher an den Iran herangerückt. Die Luftangriffe der von den Saudis geführten Militärkoalition dürften dazu geführt haben, dass der iranische Einfluss im Jemen gewachsen ist. Bis heute haben die Houthis mehr als 200 ballistische Raketen auf Saudi-Arabien abgefeuert. Das Know-how und Bauteile dürften sie aus dem Iran erhalten haben. Die Houthi-Raketen sind iranischen verblüffend ähnlich.
Saudi-Arabien, Erzfeind des Iran und der Houthis.
Die Saudis und die Houthis teilen eine lange und problematische Geschichte. Vor 10 Jahren griffen die Houthis den Süden Saudi-Arabiens an und besetzten einige saudische Dörfer in der Grenzregion. Begründung: Riad unterstütze die jemenitische Regierung bei ihrem Kampf gegen die Houthis. Einige Monate später wurde der Konflikt beigelegt. Nach der Vertreibung der international anerkannten Regierung unter Präsident Hadi aus Sanaa 2014 konnten die Houthis ihren Vormarsch im Jemen fortsetzen. Im Frühjahr 2015 hatten die Saudis schließlich genug. Sie schmiedeten eine arabische Militärallianz und begannen mit Luftangriffen. Aus saudischer Sicht sind die Houthis schlicht Marionetten Teherans. Der Jemen als Vorposten des Iran, die Houthis als eine Art jemenitische Hisbollah direkt an der eigenen Grenze, das ist für die Saudis überhaupt nicht hinnehmbar. Doch längst macht sich in Riad Katerstimmung breit. Fast 5 Jahre nach Kriegsbeginn ist klar, die Houthis lassen sich nicht wegbomben. Eine militärische Lösung des Problems ist nicht möglich.
Die Vereinigten Arabischen Emirate, Militärmacht mit eigenen Interessen.
Die VAE sind neben Saudi-Arabien das andere führende Mitglied der Militärallianz, die die Houthis zurückdrängen und Präsident Hadi wieder an die Macht bringen will. Doch im Sommer überraschten die VAE mit der Ankündigung, einen wesentlichen Teil ihrer Bodentruppen aus dem Jemen abzuziehen. Plötzlich wurde deutlich, Abu Dhabi teilt zwar Riads Ärger über die Einmischung des Iran in die Belange der Araber, aber im Jemen verfolgt es wesentlich enger gefasste Interessen, wie die Sicherung der Schifffahrt rund um den Eingang zum Roten Meer. Im Süden des Jemen, wo viele Menschen von einer Loslösung vom Rest des Landes träumen, haben die VAE etwa 50.000 Kämpfer ausgebildet, mit zweifelhaftem Erfolg. Gegen die Houthis waren diese Milizionäre nicht so schlagkräftig wie erwartet. Dafür gerieten sie mit Truppen von Präsident Hadi aneinander, die eigentlich Verbündete waren, und vertrieben sie aus Aden. Die Emiratis sprechen mittlerweile wieder direkt mit Teheran, ein Versuch, die Spannungen in der Region zu senken.
Die USA, Rüstungslieferant der Saudis.
Auch wenn Amerika kein Hauptakteur im Jemen ist, dass US-Präsident Trump weiterhin zu den Saudis hält, ist wichtig für Riad. Trump widersetzt sich damit einem Kongress, in dem immer mehr Abgeordnete und Senatoren die Unterstützung für Saudi-Arabien kritisieren. Aus Sicht von Trump sind saudische Rüstungskäufe gut für die US-Wirtschaft. Viele Amerikaner hingegen stoßen die Bilder von dem großen Leid ab, das der Krieg über den Jemen gebracht hat. Zehntausende Menschen sind ums Leben gekommen. Millionen brauchen Nothilfe. Die humanitäre Krise im Jemen ist die größte weltweit. Die Kampfjets, die die Saudis dort einsetzen, sind häufig aus US-Produktion. Und die Amerikaner liefern weiterhin Rüstungsgüter wie Munition. Präsident Obama hatte US-Offiziere, die den Saudis zunächst bei der Zielbestimmung für die Angriffe halfen, recht schnell wieder abgezogen. Vielleicht ein unausgesprochener Protest. Seinem Nachfolger Trump geht es im Nahen Osten darum, den Einfluss des Iran zurückzudrängen. Dazu gehört für ihn, auch im Jemen den Saudis beizustehen.
Präsident Hadi, Jemens glückloser Herrscher ohne Land.
Abid Rabo Mansur Hadi ist zumindest das noch geblieben. Sein Titel als international anerkannter Präsident des Jemen. Leben muss er freilich längst im Exil in Riad. Nach dem Sturz seines Vorgängers war Hadi 2012 zum Präsidenten gewählt worden. Für 2 Jahre, um die Erarbeitung einer demokratischen Verfassung zu beaufsichtigen. Doch Hadi versagte gerade da, wo es für die meisten Jemeniten zählte, in der Wirtschaftspolitik. Die Houthis witterten Hadis Schwäche, setzten Kämpfer in Marsch, wollten den Präsidenten zu ihrer Puppe machen. Hadis Truppen leisteten so wenig Widerstand, dass die Houthis einen Schritt weiter gingen und den Präsidenten vertrieben. Dass Hadi jemals wieder an die Macht zurückkehrt, ist unwahrscheinlich. So machen viele Jemeniten längst auch ihn für die ruinösen Bombenangriffe der Saudis mitverantwortlich. Im Sommer musste Hadi zusehen, wie seine Leute aus Aden verjagt wurden, von verbündeten Kämpfern ausgerechnet. Nun fehlt Hadi eine nennenswerte Basis im Land. Mit ihm dürfte kein Staat mehr zu machen sein.
Wer kämpft mit wem und warum im Jemen? Carsten Kühntop mit diesem Überblick.
Ja, und vertiefen wollen wir das jetzt noch mit Mareike Transfeld. Ich begrüße Sie, hallo.
Hallo.
Sie ist Politikwissenschaftlerin und forscht zum Jemen am Yemen Polling Center, früher zu Jugend und Jugendbewegungen, jetzt zur Fragmentierung des Staates. Die Lage ist ja weitaus komplizierter, als wir das sonst immer hören. Vielleicht nehmen wir auch mal zur Erklärung eine Karte, Frau Transfeld, und Sie zeigen uns mal, wo denn die verschiedenen Konfliktparteien sozusagen sich positionieren.
Also der Nordwesten wird derzeit von der Houthi-Bewegung besetzt. Am Rande dieses Gebietes, da sitzt noch die Hadi-Regierung, lokal oftmals vertreten durch Milizen, die der Islah-Partei nahestehen, also der jemenitischen Muslimbruderschaft. Zum Teil aber auch Milizen, die aus Salafis bestehen. Und Es wird immer so gesprochen, als würde der Süden, also der komplette Süden, auch der Hadi-Regierung unterstehen. So ist das allerdings nicht. Also hier ist das Land auch sehr stark fragmentiert. Es gibt eine Bewegung, die sich spätestens seit 2009, 2011 für einen unabhängigen Süden einsetzt. Und ein Teil dieser Bewegung wird durch den sogenannten Südübergangsrat vertreten. Und dieser Südübergangsrat sitzt in Aden und auch in den Gouvernoraten um Aden herum, also diese südliche Hafenstadt. Und im August 2019 ist es diesem Südübergangsrat gelungen, Hadi aus der Stadt Aden herauszudrängen. Der Südübergangsrat wird allerdings von weiten Teilen im Osten des Landes abgelehnt. Das heißt, auch Teile des ehemaligen unabhängigen Südjemens, die jetzt immer noch einen unabhängigen Staat einfordern, wollen diesen aber nicht unter dem Südübergangsrat.
Sondern was wollen die?
Da scheint es so, als wären die auch langfristig daran interessiert, einen unabhängigen Staat für sich alleine, also allein Hadramaut, zu gründen.
Und damit es noch komplizierter wird, haben wir ja auch noch islamistische Gruppierungen und Terroristen dort. Wo sitzen die? Wer ist das?
Ja, also es gibt Al-Qaida. Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel ist der genaue Name. Die vereinzelt Inseln kontrollieren im Süd- und Ostjemen. Es gab auch Zeiten in den vergangenen Jahren, wo sie wirklich sehr große Territorien kontrolliert haben. Also beispielsweise die Hauptstadt von Hadramaut, Mukalla, stand einige Monate lang unter der Kontrolle von Al-Qaida. Mit der Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate ist es allerdings den lokalen Kräften gelungen, das sehr stark einzugrenzen, aber Al-Qaida existiert auch weiter. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass Al-Qaida auch immer wieder als Werkzeug der unterschiedlichen Gruppierungen eingesetzt wird. Das heißt, Al-Qaida ist nicht nur eine extremistische Gruppierung, die irgendwo aus ihrem eigenen Interesse handelt, sondern es gibt da auch Netzwerke und Verbindungen selbst zur Hadi-Regierung, die man scheinbar wie auf Knopfdruck einsetzen kann, um eben auch andere politische Ziele zu erreichen.
Für alle, die in dem Konflikt nicht so stark drinne sind wie Sie, Frau Transfeld, wie ging es eigentlich los 2015?
Also tatsächlich ist September 2014 ausschlaggebend, eben diese Übernahme Sana'as durch die Houthis. Das war ein sehr langsamer Staatsstreich. Das heißt, erstmal sind die Houthis militärisch in Sana'a einmarschiert. Sie haben nicht direkt die Regierung verdrängt. Das kam dann erst im Februar 2014. Dann ist Hadi nach Aden geflohen und hat eben den Golf-Kooperationsrat um militärische Hilfe gebeten, da er sich nicht mehr imstande sah, sich gegenüber den Houthis und seiner eigentlichen Armee, die die Houthis ja übernommen hatten, zu verteidigen.
Vielleicht noch ein Ausblick nach vorne angesichts der Fragmentierung, die Sie beschrieben haben, und der verschiedenen Akteure und auch dieser wechselnden Allianzen. Ist da überhaupt ein Ende in Sicht?
Ich denke, die Konflikte innerhalb des Jemens, innerhalb dieser unterschiedlichen Parteien, die ich jetzt skizziert habe, wird sicherlich noch sehr lange anhalten. Aber was eine Möglichkeit ist, ist eine Deeskalierung der Gewalt. Und das kann nur geschehen, wenn sich eben regionale und internationale Akteure anders verhalten. Dann kann auch der Konfliktverlauf im Jemen anders gestaltet werden. Es ist schwer zu sagen, ob ein Ende in Sicht ist, aber es gibt immer mal wieder so Momente von Hoffnung. Im Moment haben wir so einen Hoffnungsmoment. Gerade weil sich Saudi-Arabien doch durch diese Angriffe auf Aramco, also diese Ölraffinerien, das Land sehr stark unter Druck gesetzt hat, sehr, sehr viel Angst ausgelöst hat, was das auch für die eigene Wirtschaft heißen kann. Auch die Emiratis stehen sehr stark unter Druck, weil Iran immer mal wieder entweder durch Stellvertreter oder eventuell auch selbst Angriffe auf Öltanker. Also es ist viel Spannung in der Region und das spüren die regionalen Player. Und da scheint sich irgendwas gewandelt zu haben. Es wird langsam darüber gesprochen, dass Saudi-Arabien eventuell auch mit dem Iran verhandeln könnte. Außerdem haben die Houthis auch Hunderte von Kriegsgefangenen entlassen. Die Houthis haben auch Angebote gegenüber Saudi-Arabien gemacht, dass sie ihre Angriffe einstellen wollen. Also es tut sich was, aber die Frage ist eben jetzt, wie die internationalen und regionalen Player in dieser Situation agieren und ob sie es ernst nehmen, diesen Hoffnungsmoment.
Soweit Mareike Transfeld, Islamwissenschaftlerin mit dem Fachgebiet Jemen. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch lange weiterreden, vielleicht auch noch über eine föderale Staatsstruktur. Gedankenspiele dazu gibt es ja. Das hoffentlich können wir dann bald machen.
Wir, das sind Tina Hüttel und André Zante. Und morgen bleiben wir hier in der Region im Weltzeit-Podcast und besuchen die Kurden in Nordsyrien.
Ansonsten hoffe ich und wünsche mir sehr, dass es irgendwann mal ruhig ist, dass ich mit meinem Rucksack einfach nur hinreisen kann und das Land einfach bereisen. Es ist einfach eine unglaubliche Schönheit. Es ist viel Wüste, aber auch Berge und in den Tälern sehr fruchtbar, viel, ja, alles, was man sich an Obst vorstellen kann. Einfach ein sehr fruchtbares Land eigentlich, ne? Und tolles Meer, blau, also wunderschön. Also man hat so alles in dem Land, was man sich so vorstellen kann, würde ich jetzt mal sagen. Und die Menschen unheimlich herzlich und sehr willkommend. Ja, da würde ich mich drauf freuen.